Wir wollen uns heute Morgen wieder dem zweiten Kapitel im zweiten Korintherbrief zuwenden. Ich lese die Verse 15 bis 17 und es geht uns speziell um die Aussagen in 16b und 17a. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden, diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer aber ist dazu tüchtig? Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Der Apostel Paulus sieht sich und seine Mitarbeiter und im Grunde jeden an Christus Gläubigen im Triumphzug des Evangeliums durch diese Welt mitgeführt. Und dabei entspricht die äußere Gestalt und Wegführung der Gemeinde Jesu durchaus nicht einem Triumphzug. Dafür ist die Gemeinde zu Korinth ein Beispiel. Die Probleme, die es dort gab, sahen ganz anders aus als eine Demonstration der Stärke und des Sieges. Auch ihre Zusammensetzung entsprach nicht gerade dem Idealbild der damaligen und sicherlich auch heutigen Welt. Es gab in ihr nicht viele besonders gebildete, reiche und gesellschaftlich einflussreiche Leute, wie Paulus im ersten Korintherbrief schreibt. Und dazu war Paulus selbst, trotz seiner hohen Bildung, ein von vielen verachteter, gering geschätzter Mann, dessen Leidenswege sogar manchem Gläubigen ein Anstoß gewesen sind. Rein äußerlich ging er offensichtlich keinen zu beneidenden Herrlichkeitsweg, vielmehr einen Niedrigkeitsweg, der für viele nicht gerade attraktiv aussah. Watchman Nee erzählt, wie er einmal nach einer sehr anstrengenden Evangelisationsreise gesundheitlich schwer angeschlagen, er ging nicht nur bildlich gesprochen am Stock, sondern buchstäblich am Stock, wie er nach dieser Evangelisationsreise einem seiner ehemaligen Professoren begegnete. Und dieser Professor hatte ihn als einen vielversprechenden jungen Mann kennengelernt, dem man eine großartige, steile Karriere voraussagen konnte. Ich verstehe das nicht, meinte der Professor. Als Sie im College waren, haben wir sehr viel von Ihnen gehalten. Wir hofften, Sie würden etwas Großes erreichen. Und nun wollen Sie im Ernst behaupten, dass nicht mehr aus Ihnen geworden ist als dies? Watchman Nee schreibt, bei dieser Frage, so muss ich gestehen, wäre ich zuerst fast zusammengebrochen und hätte am liebsten geweint. Meine Karriere, meine Gesundheit, es war alles dahin. Und nun wurde ich von meinem alten Professor so gefragt. Aber im nächsten Augenblick schon erkannte ich wahrhaft, was es bedeutet, dass der Geist der Herrlichkeit auf mir ruhte. Bei dem Gedanken, mein Leben für meinen Herrn ausschütten zu können, wurde meine Seele buchstäblich von Herrlichkeit überflutet. Ich konnte still aufblicken und sagen, ich preise dich, Herr. Dies ist das Beste, was überhaupt möglich ist. Der Weg, den ich gewählt habe, ist der richtige. Und so konnte der Apostel Paulus den Korinthern schreiben: Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. war Paulus auch mit seinen Mitarbeitern in der Nachfolge Jesu und Bezeugung des Evangeliums vielen ein widerlicher Verwesungsgeruch. So war er doch manchen ein Wohlgeruch ewigen Lebens. Paulus wusste um seine große Verantwortung vor Gott, zumal es sich um eine ewigkeitsbezogene Aufgabe handelte, bei der es um ewiges Leben und ewige Verlorenheit geht, nicht nur um ein zeitliches Wohlergehen. Das ist wichtig für uns immer wieder zu bedenken, dass die zeitlichen Probleme, mit denen wir uns immer wieder herumzuschlagen haben, die uns manche Not bereiten, nicht die geistlichen Probleme, unsere Beziehung zu Gott vor allen Dingen in erster Linie überlagern. Wir dürfen darum beten, dass der Herr sich auch da erbarmt über uns, und die zeitlichen Nöte sind ihm ganz gewiss nicht egal und dürfen unter dem Vorzeichen der Verherrlichung Gottes vor ihm ausgebreitet werden. Er sehnt sich danach, uns auch in den leiblichen und materiellen Dingen zu helfen und sonstigen Problemen, die diese Zeit und Welt mit sich bringt, und unsere äußeren Umstände, in denen wir zu leben haben. Aber das Entscheidende sind die geistlichen Dinge. Das ist ganz entscheidend. Trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist, sondern nach dem, was im Himmel ist, was droben ist. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Prioritäten setzen. Das haben wir im Grunde genommen nur in Christus. Ja? Nur in ihm haben wir diese Betonung, diese Hauptbetonung, die auf den geistlichen Dingen, auf unserer Beziehung zu Gott liegt. Nur in ihm haben wir das. Paulus wusste, es geht nicht nur um zeitliches Wohlergehen, sondern es geht um ewige Dinge. Es geht um ewiges Gerettetsein oder ewiges Verlorensein in seinem Dienst als Apostel und überhaupt im Dienst der Gemeinde Jesu. Das ist die Hauptsache. Und die Hauptsache soll auch die Hauptsache sein und bleiben in Christus Jesus, in unserem persönlichen Leben, zu Hause, in unserem Berufsleben, hier in der Gemeinde, wo wir auch immer unseren Weg zu gehen haben und unsere Dinge zu erledigen haben, nach dem Willen Gottes. Und darum, weil Paulus sich dieser großen Verantwortung bewusst ist, stellt er hier diese Frage: Wer aber ist dazu tüchtig, damit wir dem Wirken Gottes nicht im Wege stehen? Das ist damit gemeint, mit dieser Frage. Er stellt eine ähnliche Frage in Kapitel 3, dass wir tüchtig sind, das ist von Gott. Ja, Gott macht uns tüchtig dazu. Aber hier geht es um die Frage: Wie muss denn ein Diener Gottes, wie muss denn die Gemeinde Jesu insgesamt aussehen, damit sie dem Wirken Gottes in dieser Zeit und Welt zur Errettung von Sündern nicht im Wege steht? Es ist auf der einen Seite, und das hören wir ja immer wieder und das sollte uns immer wieder auch bewusst sein, allein das Werk Gottes. Gott hat diese Welt allein geschaffen, er brauchte uns nicht dabei. Das Erlösungswerk allein geschaffen, ganz allein. Er ist es immer ganz allein. Es ist wichtig, dieses Wort allein. Sollten wir uns in unserer Bibel mal hier und da unterstreichen. Er ganz allein. Und das betonen wir auch. Und das ist die Wahrheit. Er hat alles ganz allein getan und tut auch alles ganz allein. Und dennoch gebraucht er Menschen, seine Gemeinde in dieser Zeit und Welt, um sein Werk zu treiben. Und da sind wir verantwortlich, ihm nicht im Wege zu stehen, ihn nicht an seinem Werk zu hindern. Nun mag jemand unter uns sagen, ja, kann man das denn überhaupt? Kann man Gott hindern? Es geschieht doch immer der Wille Gottes. Nun, der souveräne Wille Gottes, und hier müssen wir eine Unterscheidung treffen, der souveräne Wille Gottes geschieht immer. Auch da, wo Menschen das tun, was Gott nicht wohlgefällig ist, auch in unserem persönlichen Leben. Er geschieht immer, zu jeder Zeit und überall in dieser Welt, auch zur Zeit in der Ukraine. Aber nicht immer geschieht der erklärte Wille Gottes. Nicht wahr? Wenn jemand irgendwie eine Sache stiehlt, beispielsweise, wir können auch andere Beispiele nennen, dann ist das nicht nach dem erklärten Willen Gottes. Dann ist das Übertretung der Gebote Gottes. Hier geschieht etwas, was Gott nicht will. Da müssen wir also eine klare Unterscheidung treffen. Und so sind wir doch mit hineingenommen in diese Verantwortung des Werkes Gottes. Und wir sehen das an einem Beispiel in den Evangelien. Wir können das nachlesen im Markus-Evangelium Kapitel 6, dass der Herr Jesus sich wunderte über den Unglauben dort in Nazareth. Und es heißt ausdrücklich, er konnte da selbst nicht viele Wunder tun, nicht viele große Dinge tun. Es waren ihm die Hände gebunden. Wodurch? Durch den Unglauben der Menschen. Hier hinderte man das Werk Gottes. Es ist ja schließlich immer Gott, der etwas vorhat. Es geschieht nicht, weil wir es wünschen, weil wir es wollen, sondern weil Gott es wünscht, weil Gott es will. Und da können wir ihm durchaus im Wege stehen, durch falsche Motive unseres Herzens, durch den Unglauben vor allen Dingen, dass wir das nicht im Glauben ergreifen, was Gott tun will. Der Herr Jesus tat alle Zeit in seinem irdischen Leben, was der Vater tun wollte. Und was der Vater tat, das tat auch der Sohn. Ja. Er hat ihm alle Zeit vertraut und geglaubt und das Werk des Heiligen Geistes geschah in seinem praktischen Leben von daher. Also wir können Gott durchaus im Wege stehen. Und darum wusste der Apostel Paulus, er sah diese große Verantwortung und darum stellte er eben diese Frage, wer aber ist dazu tüchtig? Die Antwort auf diese Frage gibt er in Vers 17. Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss. So reden wir vor Gott in Christus. Und wir wollen uns heute Morgen mit der negativen Aussage befassen und am kommenden Sonntag, so Gott will, mit dem positiven Teil dieses Verses, dieser Aussage. Paulus sagt also, wir sind nicht von denen, nicht wie die vielen, die mit dem Worte Gottes Geschäfte machen. Das Wort, das Luther hier mit Geschäfte machen übersetzt hat, hat folgende Bedeutung. Es meint, wie ich las, den unredlichen Handel damaliger Schankwirte, die den Gästen minderwertige Speise vorsetzten und den Wein panschten, um sich natürlich zu bereichern. Es liegt also zweierlei in diesem Wort, das Paulus hier gebraucht, sein Bild. Zum einen das selbstsüchtige und habsüchtige Trachten nach Gewinn und der damit verbundene Betrug durch schlechte Ware. Für einen Geschäftsmann ist es sicherlich nicht verkehrt, auf Gewinn auszusagen. Das ist klar. Jakobus kritisiert in seinem Brief, Kapitel 4, nicht das Trachten eines Geschäftsmannes nach Gewinn, sondern lediglich das Planen ohne Gott im Blick auf die Zukunft. Dann und dann werden wir, ne, um Gewinn zu machen. Das Gewinnmachen war nicht das Problem für Jakobus, sondern dieses Planen in der Unabhängigkeit von Gott. Wir werden das tun, ja? Wie selbstverständlich. Deshalb ist es durchaus gut, wenn wir hin und wieder mal, wir müssen das nicht immer tun, aber wenn wir hin und wieder mal sagen, so Gott will und wir leben, ja? Die Gesinnung unseres Herzens sollte, ob wir es aussprechen oder nicht, immer diese sein. Also darum geht es nicht. Stellen wir uns vor, jemand würde ein Geschäft eröffnen, ohne den Gedanken, durch den Verkauf irgendwelcher Artikel Gewinn zu machen. Wäre seltsam. Nun gab es in der damaligen Zeit eine Unzahl von Vertretern verschiedener Weltanschauungen, Philosophien, religiösen Kulten, die durch die Lande reisten, wobei wohl die meisten von ihnen von Gewinnsucht, nennen wir das mal, das ist das Wort auch, Gewinnsucht, Pleonexia, Gewinnsucht getrieben waren. Doch nicht nur außerhalb des christlichen Bereiches, sondern auch in den christlichen Gemeinden versuchten Männer Fuß zu fassen, getrieben vom Eigennutz, der sie zur Verfälschung des Wortes Gottes verleitete. Also da ist eine Verbindung. Ja? Der Eigennutz, die Habgier, die Habsucht, die Gewinnsucht und dann die Verfälschung des Wortes Gottes. Da ist eine Verbindung. Immer wieder lesen wir das auch bei Petrus. Schändliche Gewinnsucht und Verfälschung des Wortes Gottes sind also ihre Merkmale. Und das entspricht dem Bild vom Schankwirt. Diese Leute hat Paulus hier im Auge, wenn er von den vielen spricht, die mit dem Worte Gottes Geschäfte machen. Es ging also solche nicht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Es ging ihnen auch nicht um das Wohl, das ewige Wohl und auch, in Klammern fügen wir hinzu, das zeitliche Wohl ihrer Zuhörer, sondern um sich selbst, um ihren eigenen Vorteil. Petrus spricht von ihrer Habsucht, wenn er schreibt, sie locken an sich. Man kann es auch wiedergeben mit, sie ködern. Leichtfertige Menschen, also solche, die in ihrem Glauben nicht gefestigt sind. Und sie tun es mit einem Herzen getrieben von Habsucht. 2. Petrus 2. Ihre Beweggründe waren nicht in Ordnung, sondern voller Selbstsucht. Wie bei den schlechten Hirten, von denen der Prophet Hesekiel spricht. In Kapitel 34. Ein wunderbares Kapitel. Wenn man bedenkt, dass es in diesem Kapitel heißt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Das sind die Worte, die Pastor Busch einmal ausgesprochen hat bei einem Bekenntnistag. Es war wohl der letzte, den er erlebte. Er ging nach vorne und sprach nur diesen einen Satz. So spricht der Herr, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Das ist also enthalten in diesem Kapitel Hesekiel, Kapitel 34. Auf dem dunklen Hintergrund der Machenschaften und der falschen Gesinnung der schlechten Hirten. Von denen hier der Prophet Hesekiel weissagen musste. Mit den Worten, Vers 2, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Ja, die Hirten Israels stehen für die Führer, für die Leiter geistlicher Art, weltlicher Art, politischer Art, würden wir vielleicht auch sagen heute. Weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels. Dieses Wehe ist ein Fluch, ein Fluchwort. Aber auch im Neuen Testament finden wir das in den Reden unseres Herrn Jesus. Wehe euch, Schriftgelehrte, wehe euch. Das ist ein Fluch, schreckliche Sache. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Offensichtlich ging es den Führern in Israel nicht um das Wohl des Volkes, das ewige und zeitliche Wohl des Volkes, sondern ausschließlich um sich selbst. Ja? Sie weideten sich selbst, so heißt es hier. Und von dieser Art waren diejenigen, von denen Paulus hier redet, in seinem Brief, genau von dieser Art. Und dabei scheuten sie sich nicht davor, um ihres Vorteils willen das Wort Gottes, wie wir schon sagten, zu verfälschen. Indem sie sich in ihrer Verkündigung dem Zeitgeist und dem Geschmack ihrer Zuhörer anpassten. So heißt es in dem Schreiben an Timotheus. Sie predigten, wonach ihren Zuhörern die Ohren jucken. Und so klagt der Herr über die falschen Propheten. In Jeremia Kapitel 5, die Propheten weissagen Lüge. Und die Priester herrschen auf eigene Faust und mein Volk hat es gerne so. Sie hörten diese falschen Propheten gerne, weil sie genau das verkündigten, was sie hören wollten. Diese falschen Propheten waren nicht von Gott gesandt. Das erwiesen sie durch ihre Lügen, die sie verkündigten, durch ihre Unwahrheiten. Jeremia 27, und ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, sondern sie weissagen Lüge, und zwar in meinem Namen. Die weissagen Lüge in meinem Namen. Solche falschen Lehrer fanden also auch zur Zeit des Apostels Paulus Gehör bei manchen Gläubigen, wobei das Trügerische ihrer Verkündigung in der Vermischung von Wahrheit und Irrtum bestand. Sonst hätte man ihnen sehr wahrscheinlich kein Gehör geschenkt, wenn sie nur falsche Dinge gesagt hätten. Ja. So handelte es sich um eine Vermischung. Wir denken noch einmal an das Bild vom Schankwirt, ne? Vom gepanschten Wein. Es war kein unvermischter, sondern eben gepanschter Wein, den sie ihnen verkauften. So sprachen diese Irrlehrer wohl von Jesus, fügten aber bestimmte Zusätze hinzu, die zum ewigen Heil, wie sie behaupteten, notwendig seien. Jesus allein, die Gnade allein, das Wort allein, der Glaube allein, diese für das Evangelium wesentlichen Grundsätze waren für sie nicht oder nicht mehr. Sie kamen oftmals aus der Gemeinde Jesu heraus, gehörten ursprünglich zur Gemeinde Jesu dazu. All diese wunderbaren Grundsätze des Evangeliums waren nicht für sie maßgeblich. Sie vermischten die Wahrheit mit dem Irrtum. So heißt es im Propheten Jesaja, ihr Wein war mit Wasser verfälscht. Hier ging es natürlich nicht um irgendwelche unterschiedlichen Erkenntnisse hinsichtlich von Randfragen. Nicht wahr? Es gibt ja manches an Erkenntnissen, da ist man sich in der Gemeinde Jesu nicht einig. Denken wir an die Frage nach dem tausendjährigen Friedensreich. Denken wir an den Zeitpunkt der Entrückung. Manche denken vor der sogenannten großen Trübsal, manche denken danach, manche denken mittendrin. Also solche Fragen werden in der Gemeinde Jesu bewegt, ist ja nicht verkehrt, aber es sind keine heilsentscheidenden Wahrheiten, mit denen man da umgeht, und man muss Leute an dieser Stelle immer eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen, ne? Und nicht meinen, dass meine Meinung oder meine Erkenntnis hundertprozentig die richtige ist. Es gibt eben manches, das muss man auch offen lassen. Man kann seine Meinung vertreten und auch weitergeben, aber man muss es offen lassen, ob man nicht doch an dieser Stelle irrt. Aber wie bereits gesagt, es handelt sich hier nicht um unwichtige, aber doch im Vergleich, im Verhältnis zu den Kernwahrheiten des Evangeliums um sogenannte Randfragen. Also, die Motive, die Beweggründe waren bei diesen Leuten, von denen Paulus hier spricht, nicht in Ordnung. Sie trachteten nach schändlichem Gewinn und verfälschten darum das Wort Gottes in den entscheidenden Fragen des Heils. Und diese Verführer gab es damals offensichtlich in großer Anzahl. Paulus spricht von vielen hier. Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Und Petrus spricht in seinem zweiten Brief davon, dass viele ihnen folgten. Es gab viele solcher Irrlehrer, solcher Verführer, und es gab viele auch, die ihnen folgten. Und das ist erschütternd zu hören, entspricht aber der Realität der damaligen Zeit, besonders aber auch in unserer Zeit des Abfalls von Gott und seinem Evangelium vom Sohn. Selbst eine moralische Aufrüstung, wenn es sie denn gäbe in unseren Tagen, könnte uns nicht helfen, wenn man das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus und seinem vollbrachten Heilswerk nicht mehr verkündigt. Alles hängt davon ab, vom Zentrum des Evangeliums. Da kann auch nicht eine Verbesserung der moralischen Zustände helfen, Sie sind laut Bibel eine Frucht des Evangeliums. Ja. Losgelöst davon werden sie nicht halten. Irgendwann wird die Sache wieder umschlagen. Lloyd-Jones war der Ansicht, dass wir in einer der schwierigsten Perioden der gesamten Kirchengeschichte leben. Und er hatte recht. Die Massen, so sagt er, haben sich vom Evangelium abgewandt. Und wir finden uns als ein vergleichsweise kleiner Haufen wieder. Wann äußerte er das? Unmittelbar nach Kriegsende. Und da waren doch auch noch die Kirchen voll, ne? Ja. Und doch machte er diese Aussage damals schon. Was würde er heute dazu sagen? Von diesen vielen distanziert sich Paulus mit aller Entschiedenheit. Er sagt, wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Er distanziert sich von diesen Leuten. Mit aller Entschiedenheit. Und man kann sich kaum vorstellen, dass Paulus mit diesen Irrlehrern eine Evangelisation durchgeführt hätte, ja, wie das ja von einem sehr bekannten Evangelisten gesagt werden muss, der das tat. Er konnte mit den Liberalen, die nicht an die Heilstatsachen Gottes in Christus glaubten, Evangelisationen durchführen. Ja. Die waren ihm sympathisch, er lud sie alle ein, wie das auch heute manchmal geschieht. Nach dem Motto, Lehre trennt, Erfahrung eint. Lehre will man nicht mehr. Ne? Lehre trennt, Erfahrung, gemeinsame Erfahrung, welche Art auch immer. Ja? Sie einen uns. Wir sind ja nicht wie die vielen, so schreibt Paulus. Paulus sagte nicht nur Ja zum Evangelium, sondern er sagte auch ein klares Nein zur Irrlehre. Zur Verfälschung des Wortes Gottes und ihren Vertretern. Mit ihnen konnte er keine geistliche Gemeinschaft pflegen. Das war nicht möglich. Ja? Wir können nicht mit Menschen geistliche Gemeinschaft pflegen, die nicht auf dem Boden der Heilstatsachen Gottes in Christus stehen, dem Boden der Erlösung durch sein Blut, die das leugnen. Wir können in unserer Gesellschaft mit ihnen gut umgehen. Wir können mit ihnen zusammenarbeiten. Wir können gute Nachbarschaft mit ihnen pflegen, aber wir können keine geistliche Gemeinschaft mit ihnen haben. Das ist unmöglich. An dieser Stelle können wir Entscheidendes für unser Zeugnis in unserer Zeit lernen. Wir sagen nicht nur, wofür wir sind, sondern wir sagen auch, wogegen wir sind. Das ist im Allgemeinen nicht mehr üblich in unseren Tagen. Ja. Die Barmer Erklärung ist uns darin ein gutes Vorbild. Da heißt es, eingangs zur ersten These, Gottes Wort steht am Anfang, das ist immer wichtig, ja. Gottes Wort. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Bekanntes Wort, Johannes 14, Vers 6. Und wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Kapitel 10, 1 und 9. Jetzt kommt's. Jesus Christus, These 1, ja? Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Die positive Seite, ne? Was wir glauben. Jetzt kommt die andere Seite. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Man sagt also in dieser Erklärung, in der Abgrenzung zu den vom nationalsozialistischen Geist geprägten sogenannten deutschen Christen nicht nur ein Ja zum Evangelium, sondern auch ein Nein zur falschen Lehre. Und da lernen wir, wie wichtig doch ein klares Unterscheidungsvermögen von echtem und unechtem ist, gegründet in Gottes Wort. Brauchen wir unbedingt, gerade in dieser letzten Zeit, ein klares Unterscheidungsvermögen. Ich meine, die Juden haben das gelernt schon im Alten Bund. Und deshalb diese vielen Vorschriften von rein und unrein. Warum denn? Die ja für uns nicht mehr in dieser Form maßgeblich sind. Warum denn? Damit sie es lernten zu unterscheiden. Das ist wichtig für uns. Das Echte vom Unechten zu unterscheiden. Ich werde nie vergessen, wie ich einmal vor dem Schaufenster eines Blumenladens stand und mir eine Blume besonders gut gefiel. Und als ich dann im Laden nach dem Preis fragte, da war ich überrascht, dass sie so teuer war. Nun, meinte die Verkäuferin, sie ist nicht echt. Ich hatte diese unechte Blume für eine echte gehalten. Wie viel Falschgeld ist unterwegs in den christlichen Kreisen? Man erkennt es nicht. Man kann das Echte nicht vom Unechten, beziehungsweise das Unechte nicht vom Echten unterscheiden. Im geistlichen Bereich ist das überlebensnotwendig. Ne? Mit der Blume, das war nicht so wichtig. Das ist das eine, was wir lernen dürfen. Das nächste, das zweite und letzte. Wir brauchen den nötigen Freimut. Ein Wort, das wir immer wieder auch gebrauchen, im Blick auf die Verkündigung des Evangeliums, was aber wichtig ist im Blick auf das Zeugnis der gesamten Gemeinde. Wie überhaupt das, was sich hier, was hier zunächst einmal den Aposteln, seinen Mitarbeitern, dem Paulus, seinen Mitarbeitern, den Missionaren und so weiter, denen, die also sogenannt hauptamtlich diesen Dienst tun, was sich darauf bezieht, bezieht sich im Grunde genommen auf die ganze Gemeinde. Ja, können wir auf uns, die wir hier zusammen sind, anwenden, auf jeden Einzelnen von uns. Wir brauchen diesen Freimut, was ist damit gemeint mit diesem Wort, die erforderliche Unerschrockenheit, dass wir uns nicht durch Drohungen einschüchtern lassen. Wenn wir mit Petrus bekennen, es ist in keinem anderen Heil, ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen gerettet werden. Es gibt nur diesen einen Namen, Jesus. Jesus, den Gekreuzigten. Davon werden wir auch demnächst in einer Predigt etwas hören. Da freue ich mich darüber. Auf der anderen Seite brauchen wir, um das auch kurz zu erwähnen, eine gewisse Besonnenheit, um uns nicht unnötig in eine bedrohliche Situation hineinzubegeben. Das kann man auch. Man kann sogar aus einem Martyrium noch eine Gerechtigkeit vor Gott machen. Und dann geht es nach dem Motto, dass derjenige, der 20 Jahre im Gefängnis gesessen hat, wesentlich anerkannter wird in der Gemeinde Jesu als der, der nur 10 Jahre dort gewesen ist. Ja, wir mögen das vielleicht ja in unserer Situation als ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sehen, aber sowas gibt es tatsächlich, dass man auch aus dem Martyrium noch eine Gerechtigkeit vor Gott machen kann. Es gibt ja nichts, woraus man nicht eine Gerechtigkeit machen kann vor Gott, ja, ob einem das bewusst ist oder nicht. Also, eine gewisse Besonnenheit, damit wir uns nicht allzu weit aus dem Fenster herauslehnen, um uns nicht unnötig in eine bedrohliche Situation zu begeben. Auf der anderen Seite aber brauchen wir ein mutiges Bekenntnis unseres Glaubens an Christus. Christus ist darin für uns nicht nur das Vorbild, sondern vor allen Dingen unser Stellvertreter. Das betone ich auch immer wieder. Wir lesen in der Bibel, dass Christus auch unser Vorbild ist. Aber nie in erster Linie. In erster Linie ist er unser Stellvertreter. Dann erst unser Vorbild, dem wir auf der Grundlage der Glaubensgerechtigkeit nachfolgen dürfen, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. In ihm, in Christus, haben wir als mitgekreuzigt und mitauferstanden, das gehört in die Rechtfertigungslehre hinein, ja? Nicht erst in die Heiligungslehre, in die Rechtfertigungslehre. Wir sind mitgekreuzigt, wir sind mitauferstanden. Als er gekreuzigt wurde, sind wir mit ihm gekreuzigt worden. Als er auferstanden ist, sind wir mitauferstanden. Wir haben dieses Leben in Christus zugerechnet. Wir sind seiner vollkommenen Gerechtigkeit im Glauben teilhaftig geworden. Und somit haben wir auch Teil an seinem Unterscheidungsvermögen. Das ist wunderbar. Wir haben das doch nicht in uns selbst, dieses Unterscheidungsvermögen. Und das, was man im Blick auf die Zeit vor unserer Bekehrung sagen kann, dass wir alle in die Irre gegangen sind, ohne Ausnahme, jeder Einzelne von uns. Das betrifft unsere sündige Natur auch jetzt als Gläubige. Wir haben es doch nicht in uns selbst. Da gehen wir immer in die Irre. Und da brauchen wir Christus. Er ist unser Unterscheidungsvermögen, und zwar durch das Wort, das wir hier haben. Und er ist auch unsere Unerschrockenheit. Wie leicht kann man da versagen, wenn man Angst hat. Man könnte Verfolgung erleiden. Es ging uns an den Kragen, wenn wir klar und deutlich sagen, nicht nur, was wir glauben, sondern was wir eben nicht glauben, wogegen wir sind. Da haben wir Angst. Leider muss man das sagen, ja. Dass wir Gott so wenig fürchten, dass wir die Menschen und unser mehr fürchten als Gott und mehr Angst davor haben, unser Leben zu verlieren als Gott. Da können wir uns noch tief demütigen. Aber dann nehmen wir Zuflucht zu unserem Heiland. In ihm haben wir diese Unerschrockenheit zugerechnet und auch durch den Heiligen Geist gewirkt. Nur so kann uns der Heilige Geist befähigen, uns in besonderer Weise, in aller Demut, aber auch in aller Festigkeit, gegründet in Gottes Wort, von aller verhängnisvollen falschen Lehre zu distanzieren. Nur so können wir mit Paulus sagen, wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, das sind ernste Worte, die der Apostel Paulus uns mit auf den Weg gibt. Hab Dank, dass du uns erlöst hast von allen Irrwegen und von allen falschen Motiven unseres Herzens, dass du all das bist, was uns tüchtig macht, um dein Evangelium zu bezeugen in aller Demut und Festigkeit, in einer durch und durch bösen Zeit. Amen. Amen.